Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist wieder Donnerstag, Compliance Check Tag, zu einer neuen Folge unseres Compliance Check Podcasts. Immer noch im Thema doppelte Wesentlichkeit. Wesentlichkeitsanalyse. Heute ganz speziell mit dem Durchführen und dem Analysieren der fachlichen Wesentlichkeit. Es begrüßen Sie Christian und Daniel. Und Daniel, willst du unseren Hörern gleich mal sagen, was wir mitgebracht haben?
Was haben wir mitgebracht? Ja, wir haben eben das Thema fachliche Wesentlichkeit beim letzten Mal schon ein Stück weit angerissen, indem wir uns damit beschäftigt haben, wer können denn Interessenträger sein? Und gerade bei der Ermittlung der fachlichen Wesentlichkeit haben wir ja auch schon da gesagt, vor allem diejenigen Interessenträger, die von Tätigkeiten unseres Unternehmens, Aktivitäten unseres Unternehmens betroffen sind, tangiert sind, eben da besonders relevant sind einzubeziehen. Das heißt also, im Rahmen der fachlichen Wesentlichkeit, wenn wir uns überlegen, wie ist die durchzuführen, im ersten Schritt geht es vor allem eben darum, mal abzustecken, was machen wir als Unternehmen denn eigentlich? Denn wenn wir gerade auch in einem Unternehmen sind, das verschiedene Geschäftsbereiche hat, muss man sich schon überlegen, betrachte ich die verschiedenen Geschäftsbereiche eben zusammen oder trenne ich die möglicherweise, weil die doch sich sehr unterscheiden und an ganz anderer Stelle sich auf ganz andere Gruppen von Interessenträgern auf ganz unterschiedliche Weise auswirken.
Dann müsste ich im Rahmen meiner Unternehmensstrategie festlegen, ob jetzt die Betrachtung der fachlichen Wesentlichkeit zum Beispiel nur für einen Teil des Unternehmens gilt oder für das ganze Unternehmen gilt. Wir haben, ich denke, in Folge 7 war es, Daniel, mal Ihnen mitgeteilt, dass es einen gewissen Konsolidierungskreis gibt im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse, über welche Unternehmensteile oder über welche Unternehmen sich denn diese fachliche Wesentlichkeit drauf bezieht. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, der Einfachheit halber, die Wesentlichkeitsanalyse bezieht sich auf ihr gesamtes Unternehmen. Wir wollen nicht trennen, das wäre jetzt zu komplex.
Genau, weil wir ja auch davon ausgehen, wir sind hier hauptsächlich erstmal im Mittelstand unterwegs. Also wir haben jetzt nicht verschiedenste unterschiedliche Konzernbereiche in so einer Konstellation, sondern wirklich unsere Tätigkeit, unser Geschäftsmodell, das wir eben hier haben, selbst wenn wir mehrere Produkte haben, aber unterscheidet sich jetzt nicht fundamental.
An der Stelle sei angemerkt, wenn Sie verschiedene Produktionsstätten in verschiedenen Ländern haben, macht es hochgradig Sinn, verschiedene Wesentlichkeitsanalysen für diese verschiedenen Produktstätten durchzuführen. Aber davon gehen wir es nicht aus. Wir betrachten ein Unternehmen, das ist hier in Deutschland ansässig mit einem Produktionsstandort oder mehreren Standorten, aber in Deutschland oder in der EU.
Und wobei auch hier man, wenn es verschiedene Standorte gibt, bei bestimmten Fragen tatsächlich man standortspezifisch prüfen muss. Jetzt nicht für alle Themen, aber wenn es jetzt gerade zum Beispiel um Umweltauswirkungen geht, schon die Frage, ist das an allen Standorten gegeben oder nur an einzelnen bestimmten Standorten?
An der Stelle Good News für Sie. Wir haben das alles berücksichtigt im Rahmen der Fragenkataloge der sogenannten fachlichen Wesentlichkeitsanalyse. Wir fragen gezielt danach, aber in der Regel ist es im Mittelstand so, dass wir es mit einem Unternehmen zu tun haben, das jetzt nicht weltweit tätig ist in der Produktion, sondern in Deutschland ansässig und möglicherweise auch regional ansässig ist, also nicht weit gestreut.
Trotzdem, also wenn wir hier eben starten bei der Wesentlichkeitsanalyse, immer der erste Beschrieb ist eben mal allgemein, was machen wir eigentlich als Unternehmen? Also was ist unsere Strategie, was ist unser Bereich, wo ist man unterwegs? Zum Beispiel eben ein regionaler Energieversorger oder ein Hersteller von Drehteilen, also wo man eben klar umreißen kann, was machen wir eigentlich? Und eben im Rahmen dieses Geschäftsmodells, was wird selber hergestellt, Und was haben wir eben alles an Leistungen und an Produkten im Vertrieb, in unserem Portfolio drin?
Zusätzlich berücksichtigen wir Elemente der Wertschöpfungskette. Das werden wir an geeigneter Stelle, an anderen Punkten drauf eingehen. Die Wertschöpfungskette ist im ESRS S1 und S2 enthalten. Da werden im sozialen Aspekt die Dinge dann abgefragt. Im übersichtlichen Teil allgemein muss man trotzdem eine Aussage treffen. Gibt es sowas wie Lieferkette? Bin ich in der Lieferkette enthalten? Und wenn ja, wo bin ich da ansässig?
Ja, vor allem eben auch, wer ist in meiner Wertschöpfungskette? Habe ich eben hier Zulieferer von Teilen oder habe ich eben Dienstleister, die ich regelmäßig beauftrage, um für mich Arbeiten durchzuführen oder Händler, die für mich zum Beispiel Rohstoffe beschaffen. Wenn ich eben nicht selber, macht da einen erheblichen Unterschied für die Lieferkette, ob ich einen Rohstoffhändler habe, von dem ich Rohstoffe kaufe und der wiederum zum Beispiel in Afrika die Rohstoffe beschafft oder ob ich direkt im Kongo bei der Mine eben meine Rohstoffe einkaufe.
Schlechtes Beispiel, die Kongo-Mine lassen wir außen vor, die müssen wir gleich schließen. Spaß beiseite. Tatsächlich betrachten wir auch im allgemeinen Teil wesentliche Auswirkungen, Chancen und Risiken, wie zum Beispiel geografische Besonderheiten, spezifische Tätigkeiten oder spezifische Geschäftsbeziehungen. Das ist das, was du eingangs gesagt hast. Mein Unternehmen produziert direkt neben einem Wasserschutzgebiet oder dergleichen. Das könnten spezifische Besonderheiten geografischer Art sein. Oder ich habe eine Autobahn in direkter Nähe.
Also oder eben was auch Einschränkungen bringen können. Könnte jetzt zum Beispiel, wenn ein Flughafen sich in unmittelbarer Nähe befindet, dass ich dann bestimmte bauliche Maßnahmen, zum Beispiel kann ich keine Windräder bauen, das wäre zum Beispiel eine Einschränkung, für die ich dann nichts kann, die aber begründen würde, warum bestimmte Maßnahmen für mich ungeeignet sind.
Dann schauen wir im allgemeinen Teil weiter. Ganz allgemein das Unternehmen, wie es angesiedelt ist, mit seinen Risiken, mit seinen Chancen. Dazu fragen wir nach und erheben natürlich die notwendigen Risiken und Chancen, die dort ganz allgemein unternehmensspezifisch sind. Und wir gucken uns natürlich an das Zusammenspiel der Unternehmensstrategie mit dem Geschäftsmodell. Da werden wir in der Regel bereits schon im Risikobericht fündig. Das werden Sie auch vielleicht schon im Lagebericht schreiben. Aber im Risikobericht ist dort mit Sicherheit eine Aussage zu treffen. Ebenso schauen wir an die erwarteten finanziellen Auswirkungen aus Chancen und Risiken. Das sind in der Regel dann die Szenarien, die wir im Rahmen der finanziellen Wesentlichkeit erheben. Deswegen an der Stelle verweisen wir und auch an anderen Stellen immer wieder auf die finanzielle Wesentlichkeit, weil das Hand in Hand geht.
Genau, mit der Beschäftigungsnummer eingehender speziell. Aber das wäre an der Stelle zum Beispiel mal schon grundsätzlich, was könnte das eben sein, dass eben, wenn wir das Beispiel Energieversorger haben, dass im Rahmen der Energiewende durch der Umstellung der Energiequellen bestimmte Vertriebsmodelle für fossile Energieträger dann irgendwann zurückgehen oder auch enden müssen und auf der anderen Seite dann andere erneuerbare Energien dann eben an Bedeutung gewinnen, das eben hier entsprechend sich auf das Unternehmen finanziell auswirkt, je nachdem, welche Anteile aktuell eben im Energiemix man dann eben hat.
Ja, das Beispiel Automobilkonzern kennen Sie alle. Das wäre die Umstellung des Portfolios von Verbrennertechnologie auf Hybrid oder reine Stromer. Das ist ein anderes Beispiel. Und wenn man die Stahlindustrie anschaut, dann ist es, was in Berlin gerne diskutiert wird, die Produktion von sogenanntem grünen Stahl mit Wasserstoff. All das sind Themen, die hier im Nachhaltigkeitsbericht und vor allem jetzt in der Wesentlichkeitsanalyse zum Tragen kommen sollten.
Genau, vor allem eben erstmal auf der Allgemeinen, eben was direkt mit dem Geschäftsmodell verknüpft ist. Und dann geht es in der Wesentlichkeitsanalyse natürlich aber im nächsten Schritt entscheidend dann weiter, die einzelnen ESG-Kriterien dann zu überprüfen, sind die für das Unternehmen jetzt in irgendeiner Art und Weise wesentlich aus Inside Out, aus Outside In Sicht, aus fachlicher, aus finanzieller Sicht, das müssen wir eben hier abprüfen. Und jetzt eben aus der fachlichen Sicht geht es eben auch hier dann eben darum zu identifizieren, sind entsprechende Auswirkungen vorhanden. Wenn man zum Beispiel den Klimawandel hernimmt, dann haben wir auf der einen Seite die Anforderungen von außen durch den Gesetzgeber, was eben steigende Klimaanforderungen angeht, mit denen wir uns beschäftigen müssen, um eben hier Klimaneutralität dann irgendwann zu erreichen. Und auf der anderen Seite haben wir selber Auswirkungen, wenn wir eben produzierendes Gewerbe sind, dass entsprechende klimaschädliche Stoffe emittiert werden, dass wir CO2 oder andere Klimagase emittieren. Hätten wir also Auswirkungen einmal von außen und einmal die Auswirkung nach außen.
Ja, zusätzlich beschäftigen wir uns beim Klimawandel natürlich mit Energie, Energiemix, Energieeinsparungen. Überhaupt der Umgang mit Ressourcen ist sehr wichtig und beschreiben dann, deswegen an der Stelle wieder der Verweis auf die finanzielle Wesentlichkeit, klimabezogene Chancen und Risiken, wie die denn in meinem Unternehmenskontext wirken.
Und das Stichwort Chancen ist auch ganz, ganz wichtig, weil es geht nicht nur darum, negative Auswirkungen und negative Aspekte zu beschreiben, sondern kann auch positiv Aspekte eben hier sind aufzunehmen. Wenn wir also zum Beispiel eben jetzt Themen haben, dass Gebäude durch eben eine entsprechende Modernisierung dann eben bessere Wärmedämmung zum Beispiel, dass eben hier dann eben der Energieverbrauch, die Heizleistung dann eben hier nicht mehr so hochgefahren werden muss, dass ich weniger Heizkosten habe. Das wäre schon die finanzielle Seite, aber eben fachlich objektiv, dass ich weniger eben hier zum Klimawandel beitrage. Es wird weniger Klimagas ausgestoßen, weil ich weniger heizen muss.
Zusätzlich beschäftigen uns wir mit erwarteten finanziellen Auswirkungen. Das eine sind die bereits eingetretenen, das andere die im Rahmen der Übergangsrisiken, Übergangschancen und natürlich der wesentlichen physischen Risiken, die wir im Rahmen der finanziellen Auswirkungen erwarten. Das ist auch im Rahmen der finanziellen Wesentlichkeit zu betrachten. Und an der Stelle wollen wir da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Im zweiten haben wir ESRS E2, die Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzung ist ganz allgemein gehalten, aber teilt sich in vier einzelne Teile auf. Dem allgemeinen Teil, dem Teil der Luftverschmutzung, den Wasserverschmutzung, der Bodenverschmutzung und der Verschmutzung von lebenden Organismen und Nahrungsressourcen.
Plus also, dass eben noch die Besonderheiten ein bisschen dazukommen. Klar, bei Luft-, Wasser-, Bodenverschmutzung ist klar, was gemeint ist. Oder auch wenn lebende Organismen, die dann Stoffe aufnehmen, die wir emittieren. Aber dann gibt es eben noch die Kategorien, die hier ins Spiel kommen, mit besorgniserregenden und besonders besorgniserregenden Stoffen. Also die hier geeignet sind, um eben sehr starke Auswirkungen auf die Umwelt zu erzielen, genauso eben wie Mikroplastik.
Was könnten denn so besorgniserregende und besonders besorgniserregende Stoffe sein?
Also wenn wir bei, sag ich mal, besonders besorgniserregend wären zum Beispiel radioaktive Materialien, die in irgendeiner Art und Weise zum Einsatz kommen. Das ist definitiv etwas, was große Auswirkungen dann eben hat und die eben auch eine entsprechende besondere Behandlung und besonderen Umgang erfordern.
Ja, aber auch zum Beispiel klimaschädliche Gase wie Fluorkohlenwasserstoffe, FCKW, was wir ja auch in verschiedenen Anwendungen bei Geräten wie Kühlschränken, alte Kühlschränke
hatten. Das ist ja hatten, verboten.
Also ist verboten schon worden. Ja, ja, aber es gibt Altgeräte, die das noch haben in der Entsorgung oder auch andere klimaschädliche Gase, wie zum Beispiel Ausstoßen von Stickoxiden oder das Ausstoßen von CO2, das gehört da auch dazu. Wenn wir dann auf die Umweltverschmutzung an und für sich abstellen, dann ist natürlich das Thema Mikroplastik entweder in der Verarbeitung oder im Ausstoß, also im Rahmen des Abfallprodukts, von der Produktion zu nennen. Da kommt im Bericht ein ganzes Kapitel drauf. Produziere ich das? Verwende ich das? Wird das als Abfallprodukt generiert und dergleichen? Auch hier gibt es dann im Anschluss wieder die erwarteten finanziellen Auswirkungen durch Umweltverschmutzung und die jeweiligen Chancen und Risiken in der finanziellen Wesentlichkeit.
Wie gesagt, finanzielle Wesentlichkeit gucken wir extra drauf. Wie gesagt, fachlich bei Umweltverschmutzung vor allem geht es ja darum, stoßen wir entsprechende Stoffe in irgendeiner Art und Weise dann eben aus.
Oder kippen wir Altöl in den Fluss?
Genau, also irgendwie haben wir hier, in aller Regel geht es darum, haben wir hier irgendwelche Anknüpfungen, die da entstehen. Es kann natürlich auch sein für bestimmte Unternehmen, dass die durch Umweltverschmutzung von außen auch leiden. Also wenn sie jetzt beispielsweise Unternehmen sind, das biologisch erzeugte Nahrungsmittel herstellt oder verarbeitet und dann bei ihren Lieferanten eben durch Umweltverschmutzung eben die Produkte dann da verseucht sind und belastet sind, dann können sie dann natürlich auch Probleme haben aus der Outside-In-Perspektive. Also es geht nicht nur darum, wir verschmutzen die Umwelt, sondern wir können auch unter Umweltverschmutzung leiden.
Ja, tatsächlich Nahrungsmittelproduktion, Landwirtschaft, Bodenverschmutzung durch Einsatz von Pestiziden und dergleichen. Alles das ist zu nennen. Schauen wir das nächste Thema an. E3, Wasser- und Meeresressourcen, beschäftigt sich natürlich mit dem Thema generell Wasser, Wasserverbrauch, Wasserentnahme, aber auch das Einleiten von Wasser, also Abwässern und natürlich die Meeresressourcen.
Genau, also weil Wasser generell ist eben auch Süßwasserbereich, wo wir unterwegs sind und natürlich auch die Meere, also Wasser insgesamt, auch Grundwasser da betroffen, haben also auch hier wieder das Thema, wir haben Auswirkungen, wenn wir Wasser entsprechend nutzen, entweder weil wir Wasser entnehmen, verbrauchen oder weil wir Wasser ableiten. Oder natürlich können wir auch wieder betroffen sein, wenn andere das tun und dann wir zu wenig Wasser zur Verfügung haben für unsere Tätigkeiten.
Also ein ganz tolles Beispiel für zum Beispiel eine Chance war lokal bei uns, örtlich, als wir noch Kernkraftwerke hatten, die durch Neckarwasser gekühlt waren, hatte es den Effekt, dass durch das Einleiten des erwärmten Kühlwassers der Neckar nicht mehr zufror. So konnte natürlich auch im Winter eine Schifffahrt betrieben werden, die musste nicht eingestellt werden. Auf der anderen Seite hatten wir das Problem, dass einzelne Biotope sich so nicht halten konnten, weil eben die Erwärmung auch im Sommer stärker war als jetzt davor. Also das hat immer zwei Seiten. Das ist ein Risiko und eine Chance zugleich.
Wobei ich jetzt nicht wüsste, wenn der Neckar das letzte Mal zugefroren gewesen wäre.
1992.
Ein paar Tage
her. Ein paar Jahre her, ja.
Also bei Meeresressourcen, da haben wir natürlich auch eben das Thema, was an Schadstoffen ins Meer geleitet wird. Aber Meeresressourcen heißt auch, dass man Meeresressourcen nutzen kann, wie eben zum Beispiel Fischbestände, Meeresbewohner, also Meeresfrüchte, die da genutzt werden, über die Fischerei zum Beispiel. Also das wäre eben auch ein Thema, wo Auswirkungen dann entstehen können.
Auch Aquakulturen.
Aquatische Kulturen, die eben da sind. In aller Form eben auch so Korallenriffe beispielsweise zählen da eben dazu. Und ob wir hier irgendwo Tätigkeiten haben oder sich etwas auswirkt auf uns, das wäre hier zu beurteilen. Ein großer Block, der aufgemacht wird, der auch dem Gesetzgeber sehr, sehr wichtig ist, deswegen auch aus fachlicher Sicht schwer weg zu diskutieren, ist das Thema der Artenvielfalt und der Auswirkungen auf Ökosysteme.
Ja, tatsächlich, das ist ein Riesenblock, in der Regel meist mit wenig Anknüpfungspunkten, aber einige gibt's doch immer. Man schaut sich an, gibt es durch mein unternehmerisches Handeln Ursachen eines Biodiversitätsverlustes? Das ist manchmal der Fall, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Gebäude erstelle oder wenn ich dementsprechend bauliche Maßnahmen ergreife, die dazu führen, dass die Umwelt anders gestaltet wird, dass auch die Tierwelt und Flora und Fauna eben in Mitleidenschaft gezogen werden. Ganz interessant an dieser Stelle ist natürlich das Thema Tagebau.
Klar, im Tagebau natürlich massiv, also da verschwinden Lebensräume
ganz,
ganz komplett, oder auch wenn irgendwie landwirtschaftliche Themen dann eben sind, dass hier eben Abholzung stattfinden muss und damit eben auch Lebensräume verändert werden und auch Trockenlegung von irgendwelchen Feuchtgebieten, auch ein großes Thema, das dann auch wieder im Zusammenhang zum Thema Klimawandel natürlich sich bietet. Deswegen so diese Querverbindung zum Klimawandel, auch von Umweltverschmutzung oder eben vom Thema Wasser, die lässt sich irgendwo auch immer herstellen. Und diese Veränderungen, eben auch dann mit potenziellen Klimaänderungen, die auch wieder sich auf die Arten auswirkt, wenn es eben wärmer wird, dass die Lebensräume der Arten, dann, dass sie eben nicht mehr die Bedingungen vorfinden, die sie eben brauchen. Bis eben hin zu dem Thema, dass durch unsere Tätigkeit eben auch mit einem globalisierten Wirtschaftssystem und einer globalisierten Lieferkette, dass es hier auch zur Verbreitung von invasiven Arten beigetragen wird, wenn eben hier wir zum Beispiel Südfrüchte importieren und dann entsprechende Insekten dann eben mit diesen Südfrüchten dann eben hier dann einwandern und aufgrund eben auch wärmer Temperaturen hier überleben und sich verbreiten können.
Ja, und tatsächlich möglicherweise auch Krankheiten mit sich bringen. Es ist nicht so ausgeschlossen, wie das jetzt im ersten Moment klingen mag, wenn man daran denkt, dass wir anhand der Warentransportrouten über die Schiffe mit Container Hunderttausende von Tonnen transportieren, ist es durchaus denkbar, wenn zum Beispiel ein Container Bananen geladen hat und sie öffnen den bei sich in der Kantine, dann purzelt ihnen vielleicht mal irgendwie hier die Vogelspinne entgegen. Also das kann alles mal passieren, ist alles schon gewesen.
Und nicht selten.
Also richtig.
Tatsächlich muss man objektiv sagen, nicht selten. Und nicht nur Tiere, sondern auch in solchen Containern, da können auch irgendwelche Samen von Pflanzen sich befinden und eben invasive Pflanzenarten, die dann ganze Ökosysteme überwuchern und Arten verdrängen, haben dann entsprechend massive Auswirkungen, wo es dann auch bis dahin gehen kann, wo man sich auch mit beschäftigen muss, wie wird die Population einer Art beeinflusst, besteht möglicherweise ein Aussterberisiko, wird das eine Art auch ausgerottet wird. Und gerade auch, wenn man irgendwo sich befindet in einem Gebiet, wo bedrohte Arten leben, dann sind auch immer besondere Wesentlichkeiten, die eben hier entstehen, dass man hier natürlich besonders darauf zu achten hat, dass eben hier diese bedrohten Arten eben auch mit den besonderen Schutzanforderungen, die dann ja da sind, dass das eben auch beachtet und berücksichtigt wird. Das heißt eben gerade Produktionsstandorten durchaus sinnvoll eben im Dialog mit Umweltschutzverbänden und den Behörden vor Ort mal zu ermitteln, inwieweit gibt es denn eben hier bedrohte Arten, die eben hier leben und die man in seine Kalkulation dann mit einbeziehen muss.
Zusätzlich müssen wir uns Gedanken machen über die Auswirkungen auf den Umfang und den Zustand von Ökosystemen durch unsere unternehmerische Tätigkeit. Das kann sein, dass es mit Landdegradationen, Wüstenbildung, Bodenversiegelung einhergeht. Soll heißen, wenn ich Baumaßnahmen habe, ist das Bodenversiegelung, oder wenn ich irgendwelche Landnutzungsänderungen herbeiführe, dann ist das ein Eingriff, der möglicherweise den Zustand eines Ökosystems erheblich beeinträchtigen kann.
Ja, da gehören auch so Sachen dazu, Ökosysteme, die dann auch vielleicht nicht mehr miteinander vernetzt sind, also dass eben von einer Art die Individuen zum Beispiel in dem Waldgebiet hin und her wandern können. Wenn die Waldgebiete voneinander getrennt sind, findet die Wanderung nicht mehr statt. Und dann können eben hier sich die Individuen nicht mehr austauschen, hin und her wandern. Und das hat fatale Folgen und Umstände für den Genpool dieser Art. Und somit eben auch etwas, das zu berücksichtigen ist, entstehen hier möglicherweise Probleme.
Das letzte Thema im Block Environment, Umweltschutz, ist die Kreislaufwirtschaft oder im Allgemeinen das Thema Recycling. Und das beschäftigt sich mit den Ressourcenzuflüssen, der Ressourcennutzung und natürlich die Ressourcenabflüsse im Zusammenhang mit den von mir produzierten Produkten und Dienstleistungen.
Genau, also das geht dann auch schon eben bei Fragen eben los, wie sind Produkte eben gestaltet, es spielt da eben auch die der Kreislauf der Ressourcen eine Rolle, dass eben Wiederverwertung eben stattfinden kann, wie wird das eben auch tatsächlich umgesetzt.
Ja, das hat im Produktdesign letztendlich seine Auswirkungen und sollte berücksichtigt werden.
Sollte berücksichtigt werden, kommt deswegen im Nachhaltigkeitsbericht auch ein ganz wichtiger Bereich. Und eben hier mit diesen Fragen eben, wie Rohstoffe genutzt werden, wie die auch rückgeführt werden zurück in Systeme oder welche Rohstoffe auch man nutzt. Haben wir Rohstoffe, die technischer Natur sind, die eben, oder haben wir biologische Rohstoffe, die eben auch der Natur wieder zurückgeführt werden können, weil sie biologisch abbaubar sind, oder müssen wir Rohstoffe anderweitig entsorgen, unter Umständen sehr energieaufwendig? Das ist eben hier die Frage, ob inwieweit wir hier betroffen sind.
Zusätzlich geht es um das Thema Abfälle. Wenn ich also etwas nicht recyceln kann, nicht wiederverwenden kann, nicht im Produktionsprozess wieder zuführen kann, dann ist es ein Abfallprodukt. Wie gehe ich damit um? Was für Arten von Abfälle habe ich? Wie sind die gestaltet? Wie werden die entsorgt? Und dergleichen. Dazu gibt es auch im Bericht eine ganze Kapitelstruktur, die dementsprechend zu befüllen ist. Bei der Wesentlichkeitsanalyse reicht es, sich um das Thema Abfälle Gedanken zu machen. Habe ich welche? Und wenn ja, wie sehen die aus? Ist das für mich relevant oder nicht?
Genau, und auch hier gilt wirklich Abfälle jetzt eben im Zusammenhang, dass wir sind immer im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit. Wenn wir jetzt im Büro eben mal dann das Taschentuch, das weggeworfen wird, das zählt jetzt hier nicht wesentliche Auswirkung. Das ist ja...
Das ist Hausmüll.
Genau, das ist in dem Bereich, aber eben, wo haben wir im unternehmerischen Kontext entsprechende Probleme oder entsprechende Auswirkungen.
Ja, es geht in der Regel um Industrieabfälle aus der Produktion. Auch hier sind Dienstleistungsbetriebe meistens nicht so sehr tangiert wie Produktionsbetriebe. Aber in der Regel ist die Produktion dadurch gekennzeichnet, dass am Ende irgendetwas als Abfallprodukt übrig bleibt.
Genau.
Wechseln wir das Thema. Wir haben E von ESG durch Environment abgeschlossen. Es kommt die soziale Komponente. S1 beschäftigt sich mit Mitarbeitern der eigenen Belegschaft.
Gut, hier haben wir jetzt sehr viele Kriterien, die durchlaufen vorbei. Ich will jetzt hier mal abkürzend ein bisschen sagen können, wenn man jetzt in Deutschland ansässig ist als Unternehmen und mit den sich dann eben hier auch an die hierzulande geltenden Gesetze und Regeln halt zu halten hat, dann wird man jetzt weniger Probleme bekommen, dass Dinge brach liegen, aber gleichwohl Dinge, die man beachten muss, also insofern aus Outside-In-Sicht, dass ich mir ganz klare Gedankenregelungen machen muss, wie sehen die Arbeitsbedingungen aus, also Stichwort Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, wie sieht's mit Beschäftigungssituationen aus, also Arbeitszeitregelungen, Entlohnungen, eben auch, wie sieht die Mitarbeiterbeteiligung dann eben aus, dass wie sieht's eben aus, Gewerkschaften, Betriebsräte, das sind ja Dinge, die sind klar geregelt, an die muss ich mich hierzulande halten, aber das hat eben natürlich eine Auswirkung eben auf mein Unternehmen und auf die Abläufe im Unternehmen. Insofern kann ich das eigentlich nie als nicht wesentlich dann eben betrachten. Also
Solange ich Mitarbeiter im Unternehmen habe, und Mitarbeiter ist jetzt hier nicht nur der eigene Mitarbeiter, sondern hier wird auch das Thema auf Fremdmitarbeiter gelegt, also Leihmitarbeiter und dergleichen sind dort auch mit einbezogen. Hier betrachten wir neben Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit auch das Thema Gleichbehandlung, Chancengleichheit, also die tatsächlichen sozialen Komponenten.
Genau, alles, was im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz verpackt ist, das müssen wir auch beachten und fließt eben hier auch mit ein. Und deswegen auch hier wieder aus dieser Outside-In-Perspektive kann das eigentlich gar nicht unwesentlich sein.
Wir gucken uns auch an, wie sieht es mit Geschlechtervielfalt, Geschlechtergleichstellung aus? Wie sieht es denn aus? Welche Schulungskonzepte und Kompetenzentwicklungsmaßnahmen sind im Unternehmen enthalten? Gibt es Inklusionsmitarbeiter, also Mitarbeitende mit Behinderung? Und natürlich ganz klar arbeitsbezogene Rechte, Schutz insbesondere von Kindern, Schutz gegen Zwangsarbeit und dergleichen.
Das ist natürlich jetzt wieder Kriterien, die weniger für die mittelständischen Unternehmen hier, sondern wenn man selbst als Unternehmen global produziert und ich habe Werke in anderen Ländern, die eben nicht diese Arbeitsschutzstandards und Arbeitsrechte wie in Deutschland haben, dass man aber eben auch in diesen Ländern sich an geltende Standards hält und eben nach Möglichkeit eben keine Kinderarbeit stattfindet und vor allem keine Zwangsarbeit auch stattfinden soll, dass man eben hier das belegen kann oder ob es hier doch risikobehaftete Bereiche möglicherweise gibt.
Zusätzlich schaut man sich an, welche Maßnahmen wurden gegen Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz eingeführt.
Und ja, natürlich auch AGG.
Genau, und natürlich die Frage nach Mobbing und dergleichen. Das ist alles Thema aus dem AGG, ja, für diejenigen, die da noch nichts mit anfangen können, AGG, also, allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.
Also bitte, also das muss jeder beachten. Also wer das nicht gehört hat, der ist nicht in Deutschland unternehmerisch tätig.
Oh, tatsächlich haben wir einige Unternehmen, die dazu nicht so ganz sprachfähig sind. Das ist leider immer noch der Fall.
Im Grunde aber die gleichen Kriterien, die wir jetzt erörtert haben, wenn ich jetzt mich in meiner Wertschöpfungskette bewege, gelten hier eigentlich die gleichen Themen, inwieweit wirkt sich meine Tätigkeit eben entsprechend auch auf die Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette aus. Weil klar ist eben auch durch mein Geschäftsmodell, durch mein Geschäftsgebaren, das bestimmt natürlich auch, welche Bedingungen dann eben in Zulieferbetrieben eben herrschen, und welche Arbeitsbedingungen da sind, wie sicher die Beschäftigung ist oder auch welche Mitwirkungsmöglichkeiten die Beschäftigten haben und wie gerecht es dort eben auch zugeht.
Im Unterschied zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das ja wiederum nur die vorgelagerten Zulieferer betrachtet, ist im Nachhaltigkeitsbericht und auch in der Wesentlichkeitsanalyse beim Thema Lieferkette die Vor- und nachgelagerten Unternehmen in der Lieferkette zu betrachten. Das bedeutet, das ist ein etwas erweiterter Blickwinkel. Auch wenn ich jetzt nicht direkt an den Endkunden liefere Produkte, sondern selbst in der Lieferkette ein Teil des Zulieferbetriebs bin, dann habe ich nach vorne zu schauen und ich habe nach hinten zu schauen. Das ist an der Stelle mal wichtig zu berücksichtigen. Sonst habe ich eine wesentliche Komponente außen vor gelassen.
Ja, aber eben auch mit dem Punkt, dass eben auch man dafür Sorge zu tragen hat, dass auch im Rahmen der Lieferkette eben nach Möglichkeit hier Standards eingehalten werden, dass man nicht quasi die Kinderarbeit sozusagen in der Lieferkette auslagert. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern eben generell eben aus Nachhaltigkeitssicht eben sich hier gegen Kinderarbeit oder Ausbeutung jeglicher Art und Weise dann eben engagiert.
Das Stichwort an der Stelle lautet BPM, Business Partner Integrity Management. Genau da gehören diese Fragen rein im Rahmen der Auswahl der Zulieferer, Dienstleister. Kommen wir zum nächsten Punkt, S3, betroffene Gemeinschaften.
Was hat es jetzt damit auf sich? Wer ist eine betroffene Gemeinschaft? Also natürlich, wenn wir hier mit unseren Geschäftsmodellen unterwegs sind, tätig sind, hat das eben nicht nur Auswirkungen auf unsere Mitarbeitenden und Mitarbeitenden in der Lieferkette, sondern auch auf außenstehende Personen und Personengruppen. Das eben können Bevölkerung sein, die eben um unsere Produktionsstandorte herum lebt und die hier betroffen ist. Das können besondere Personengruppen sein, die eben ja besonders schutzbedürftig sind, wie zum Beispiel Kinder. Oder eben auch besondere Rechte werden hier indigenen Völkern eben eingeräumt oder die hier besonders betrachtet werden müssen.
Ja, tatsächlich geht es immer darum, habe ich irgendeinen Einfluss auf Personengruppen, sei es jetzt um mich herum, Bürger, oder schränke ich möglicherweise kulturelle oder soziale Rechte von irgendjemanden ein, dann ist das hier zu definieren, zu erläutern. Es geht natürlich auch, wenn ich eine Unterbringungsmöglichkeit habe, darum, dass diese angemessen ist, dass ich einen Zugang zu Sanitäranlagen darstelle, Frischwasser, Fließendwasser und dergleichen habe, dass aber auch mein Themenumfang die bodenbezogenen Auswirkungen mit berücksichtigt, also durch meine Tätigkeit nicht eine Bodenerosion oder Bodenverschmutzung stattfindet.
Hängt ja auch dann die Ernährung dran,
genau,
dass
genau
die Lebensgrundlagen eben entsprechend gesichert sind. Weil da kommen dann eben solche Dinge ins Spiel, die man in der Realität dann auch vorfindet. Wenn es zum Beispiel darum geht, Avocados sind ja durchaus ein beliebtes Produkt, auch in der jüngeren Zeit, wenn man eben sich gesünder ernähren will. Aber eben Avocados brauchen sehr viel Wasser und deswegen eben in Regionen, teilweise in Chile, wo die angebaut werden, steht dann nicht deswegen nicht genug Trinkwasser für die lokale Bevölkerung zur Verfügung. Also es wäre eine betroffene Gemeinschaft, die wir hier haben, eben diese lokale Bevölkerung, die jetzt hier unter Wassermangel leidet, eben infolge dieser landwirtschaftlichen Produktion, die da stattfindet. Aber es können natürlich auch Auswirkungen sein, die sich eher auf soziale Rechte auswirken. Wenn zum Beispiel jetzt ein Unternehmen sich in einer Region ansiedelt und es hat dort negative Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Bevölkerung protestiert dagegen und das wird dann aber eben von den Sicherheitsbehörden des Landes oder von den Sicherheitskräften auch des Unternehmens werden hier Proteste oder die unterdrückt oder die Meinungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt, dann ist das natürlich auch eine negative Auswirkung, die eben da ist. Also nach dem Motto, hier die Sicherheitskräfte meines Unternehmens haben hier Demonstranten niedergeprügelt.
Das sollte nicht der Fall sein. Das ist in Deutschland in der Regel nicht der Fall. Im Ausland insbesondere, wenn wir an Rohstofflieferanten denken, die ja meistens aus afrikanischen Ländern stammen, kann man da nicht immer die Hand ins Feuer legen und sagen, das ist gewahrt, da müssen sie hingucken.
Ja, auch in anderen Erdteilen, also das der Schutz entsprechenden Rechten, also gerade wenn es irgendwie totalitär
Diktaturen
Länder sind, dann helfen auch hier die staatlichen Behörden nicht unbedingt dann eben die Rechte der Protestierenden durchzusetzen.
Also im Endeffekt geht es hier um Menschenrechte, um kulturelle Rechte, um das Recht auf Selbstbestimmung. Das alles ist im Rahmen der betroffenen Gemeinschaften zu berücksichtigen. Schauen wir weiter. Das Ende unserer sozialen Betrachtung ist der Verbraucher und der Endnutzer. Das ist S4. Und der hat natürlich ein Recht auf einen Zugang zu hochwertigen Informationen über die Produkte, über das Unternehmen. Das bedeutet informationsbezogene Auswirkungen, Datenschutz, Meinungsfreiheit. Diese Themen gehören da dazu, aber natürlich auch die persönliche Sicherheit dieser Verbraucher und Endnutzer.
Genau, also Datenschutz natürlich eben, wenn wir mit Verbraucherdaten hantieren, ist natürlich ein unmittelbares Interesse des Verbrauchers, dass das entsprechend berücksichtigt wird. Aber genau eben die Sicherheit der Verbraucher steht natürlich da, wenn es um Gesundheit geht, dass keine gesundheitsgefährdenden Bestandteile in den Produkten sind oder das Produkt an sich nicht gefährlich ist. Also das kann so nach dem Motto, kann mir um die Ohren fliegen, kann explodieren, plötzlich in Flammen aufgehen. Auch vielleicht auch besonders eben gefährdete Gruppen wie Kinder, dass es nicht gefährlich dafür ist, also dass von Kindern irgendwie verschluckt werden kann oder für Kinder irgendwie besonders schädlich ist. Wie wird dieser Kinderschutz eben hergestellt? Und wie auch werden die, wie haben die Verbraucher eben auch die Möglichkeit, in Interaktion zu treten, also sich zu beschweren oder Rückmeldungen, Feedback zu geben, das eben dann auch vom Unternehmen berücksichtigt wird.
Ja, zusätzlich ist das Thema soziale Inklusion von Verbrauchern und Endnutzern ein Thema, dass also hier niemand diskriminiert wird aufgrund irgendwelcher Merkmale, Themen und natürlich die Bevölkerung einen Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen hat. Das ist die Umkehrfolge der Nichtdiskriminierungsanforderung. Am Ende haben wir noch Vermarktungspraktiken, unlautere Wettbewerbspraktiken, dass eben hinsichtlich Verbrauchertäuschung oder kartellrechtlichen Vorschriften die verantwortlichen Vermarktungspraktiken auch so gelebt werden, dass sie für den Verbraucher und Endnutzer von Vorteil sind.
Genau, irreführende Dinge. Da gab es jetzt ja jüngst auch eben entsprechend gesetzliche Beschlüsse, dass ich zum Beispiel eben nicht beim Produkt irgendwie damit werben darf, dass das Produkt irgendwie gesundheitsfördernd ist, wenn dem gar nicht so ist und damit eben die Verbraucher in die Irre geführt werden und meinen, sie tun ihrer Gesundheit jetzt was Gutes, obwohl das objektiv gar nicht belegt oder bewiesen ist, dass solche Effekte da sind oder dass ein Produkt irgendwie jetzt hilft, bestimmte Ziele zu erreichen, das aber hier gar nicht der Fall ist.
Dann beenden wir unser Thema Soziales und kommen zum letzten Bereich von ESG, nämlich G-Governance, Unternehmenspolitik. Hier ist es eklatant wichtig, zum Thema Unternehmenskultur eine Aussage zu treffen. Die Unternehmenskultur ist das Leitbild des Unternehmens im Sinne eines Ethik-Verhaltensrahmens.
Genau, also die grundlegende Wertekonstrukt. Wie wollen wir im Unternehmen A miteinander arbeiten? Wie wollen wir aber nach außen hin auftreten und wirken? Also was sind unsere Leitplanken, in denen wir uns bewegen? Und darüber hinaus kommen dann explizit Themen, und da sind wir jetzt auch wieder bei unserer Gap-Analyse, die eben verschiedene klassische Compliance-Bereiche berühren, die und über die wir im Rahmen dieses Kapitels der Unternehmenspolitik sprachfähig sein müssen, weil sie eben hier speziell abgefragt werden. Da gehört zum Beispiel dieser Bereich Korruption und Bestechung dazu. Wenn ich dazu nichts geregelt habe, dann würde dieses Kapitel leer bleiben. Das muss ich zwingend eben regeln. Genauso das Thema Hinweisgeberschutz kommt hier ganz explizit in diesem Governance-Kapitel dann eben vor und muss also von mir irgendwo berücksichtigt und verarbeitet werden. Und zusätzlich kommen hier dann noch solche Fragen auf, auch wie agiert unser Unternehmen nach außen hin? Das heißt, wie bringt sich unser Unternehmen in die Gesellschaft ein im Sinne von politischem Engagement? Also da kommt Stichwort Lobbyismus, also muss man auch beschreiben, so welche Ziele hat unser Unternehmen, wie sind Lobbyismuspraktiken, also wo sind wir aktiv, auch als Unternehmen oder in welchen Verbänden, Interessensgruppen sind wir dort unterwegs, welche Interessensgruppen unterstützen wir auch, das gehört hier auch eklatant mit rein.
Zusätzlich haben wir natürlich das Management unserer Lieferanten, das bedeutet, welche Beziehungen zu meinen Lieferanten habe ich, welche Zahlungspraktiken pflege ich. Hier geht es darum, darzulegen, dass ich als großes Unternehmen, kleine Unternehmen nicht aushungere oder über unlautere Zahlungspraktiken kaputt gehen lassen möchte. Das heißt also klassisch den Marktvorteil auszuspielen. Das sind so Themen, die hier genannt sind und über die man berichten muss, sprachfähig sein muss, genauso wie beim Bereich der Korruption, dass man Maßnahmen zur Vermeidung und zur Aufdeckung sowie Schulungskonzepte zur Korruptionsprävention vorhalten muss und beschreiben muss. Und wenn es doch mal Korruptionstatbestände gab, diese Vorkommnisse beschreiben, erläutern muss, wie es dazu kam und die daraus getroffenen Maßnahmen. Also Sie merken, das ist dem Gesetzgeber offensichtlich ein wichtiges Bestandteil, ein wichtiges Thema. Das Thema Korruption wird relativ hochgehängt.
Genau, also hier, wenn es so explizit rausgestellt wird, und heißt auch umgekehrt, wir kommen dann im Kontext Nachhaltigkeitsbericht nicht drum herum. Also das war jetzt viel Info, viele, viele Punkte, die man abprüfen muss oder mit denen man sich auseinandersetzen muss, wo man fragen muss im Rahmen meines Geschäftsmodells, spielt das eine Rolle? Haben wir hier Auswirkungen, die wir generieren nach außen hin? Oder haben wir von außen Themen, die sich hier auf unser Unternehmen auswirken und deswegen auch für uns in der Betrachtung wesentlich zu berücksichtigen sind?
In den nächsten Folgen werden wir als erstes mal auf die finanzielle Wesentlichkeit eingehen und daraufhin eine eigene Folge mit dem Thema Inside Out und Outside In Betrachtung haben. Wir haben es immer wieder angerissen. Falls Sie jetzt nur ein Fragezeichen in den Augen haben, warten Sie noch ein bisschen, haben Sie ein bisschen Geduld. Wir erläutern Ihnen das und dann wird das auch hoffentlich klarer. Für heute bedanken wir uns für Ihre Geduld. Die Sendung war jetzt etwas länger als gedacht, aber es hat sich einfach nicht kürzer machen lassen, ohne dass wesentliche Teile dann verloren gingen oder nicht erwähnt wären.
Aber wenn Sie immer noch Fragen auch haben, melden Sie sich dann gerne auch bei uns, dann können wir da auch nochmal direkt bilateral drüber sprechen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie dabei waren, und dann freuen wir uns in 2 Wochen, wenn Sie wieder mit dabei sind.
Ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, Donnerstag ist Compliance-Check-Tag. Bis dahin bleiben Sie compliant und eine schöne Restwoche.
Vielen Dank und tschüss.
Und tschüss.
Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.